Lassen Sie uns zunächst einen Rückblick auf die Geschichte von Palaiophos mit Bezug auf die wichtigsten archäologischen Fundstücke unternehmen und danach den Ort selbst besichtigen. Paphos war der Sitz des gleichnamigen Königreichs im antiken Zypern bis zum 4. Jahrhundert vor Christus, als Zypern in die Hände der Ptolemäer von Ägypten fiel. Sie verlegten das Verwaltungszentrum nach Nea Paphos, den Ort der heutigen Stadt Paphos. Das Königreich umfasste eine bedeutende Fläche von Westzypern, von der Halbinsel Akamas bis zu den Hügeln von Bisuri. Es grenzte an das Königreich von Kurion im Osten und das von Marion im Norden. Von der späten Kupferzeit an war Paphos das wichtigste Stadt- und Verwaltungszentrum dieser Gegend. Die alluvialen Bodenablagerungen trugen wesentlich zur wirtschaftlichen Entwicklung durch den Getreideanbau bei. Noch wichtiger war aber das Heiligtum der Göttin Aphrodite, das die Stadt Palaiophos viele Jahrhunderte lang zu einer der bedeutendsten Kultstätten machte. In seiner Theogonie schreibt Hesiod, dass die Göttin einige Kilometer südwestlich von Palaiophos, dem heutigen Dorf Kuklia, aus dem Schaum des Meeres auftauchte. Dieser Mythos wird auch von einem spanisch-römischen Geographen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus, Pomponius Melas, verbreitet. Der jeweilige König der Stadt erbte auch den Titel des Hohepriesters der Göttin, der einen großen Einfluss auf der Insel ausübte. Dies bezeugen die antiken Inschriften, die sich auf den König der Stadt Paphos, Priester de Anassa, beziehen. Anassa war ein traditioneller, ehrenhafter Name der Paphiodin Aphrodite. Die systematischen archäologischen Ausgrabungen vom Ende des 19. Jahrhunderts an brachten Beweisstücke für die einzigartige und ununterbrochene Kulturgeschichte von Paphos ans Licht. Tatsächlich können wir die fortdauernde Verehrung der Göttin in ihrem Heiligtum von 1200 vor Christus bis zum Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus verfolgen. Viele Hinweise deuten auf die Verehrung einer anatolitischen Göttin, der großen Göttin hin, die mit der Fruchtbarkeit verbunden war und verschiedene Züge in sich vereinigt. Einerseits gab es eine Beziehung zur anatolitischen Astarte und andererseits wurde sie nach Ankunft der griechischen Achäer auf der Insel mit Aphrodite gleichgesetzt. Die Verehrung der Göttin am gleichen Ort von der Kupferzeit bis zum 4. Jahrhundert nach Christus macht das Heiligtum von Palaiophos zum langlebigsten in der Geschichte der Kultstätten Zyperns. An vielen Plätzen fand man eine große Anzahl von kupferzeitlichen Fundstücken wie Werkzeuge und Tonscherben. Bemerkenswert sind auch die Kultobjekte, die in der Umgebung des Heiligtums der Aphrodite an den Orten Evreti und Asproi gefunden wurden, im östlichen Bereich der antiken Stadt. Man fand Kultobjekte wie Anhänger aus Pikrolit, einen ungewöhnlichen Anhänger aus Knochen, der eine Männerfigur darstellt, sowie die Bruchstücke einer oben abgerundeten Kultfigur mit grob geformten Armen. Sie ist mit den Statuetten von Chirokitia, Sotira und Erimi verwandt. Weil es keine Funde aus der frühen Kupferzeit gibt, nehmen wir an, dass die Gegend in diesem Zeitraum noch nicht besiedelt war. In der mittleren Kupferzeit 1900 bis 1650 war sie sicher besiedelt, da man einige Gefäße in Gräben gefunden hat. Sie waren hauptsächlich aus Ton, weiß und bemalt, wie der vogelförmige Behälter, der sich im Museum Ashmolean in Großbritannien befindet. Die Mehrzahl der Funde aus der späten Kupferzeit, 1650 bis 1050 vor Christus, zeugt von einer lebhaften Aktivität in dieser Gegend. Beeindruckende Tonkrüge, ein Stück von einer Elfenbeinschatulle und ein Spiegelgriff aus Elfenbein. Die goldenen Schmuckstücke bezeugen, dass Palaiophos eines der bedeutendsten wirtschaftlichen und künstlerischen Zentren der Insel war, eine Stadt mit einer blühenden Handwerkskunst und vielseitigen Beziehungen zu Ost und West, wie das breite Spektrum der Funde bestätigt. Überreste von Siedlungen aus dieser Periode wurden fast keine gefunden, vielleicht weil die dichte Besiedlung der Gegend während der archäischen und klassischen Jahre folgte. Brunnen und Lagerräume mit Vorratsgefäßen bezeugen das Vorhandensein einer örtlichen Keramikwerkstatt sowie von Kunstwerkstätten für feinen Schmuck und Figuren aus Elfenbein und auch für die Kupferverarbeitung. Es gab sogar Werkzeuge aus Eisen, die gegen Ende des 12. Jahrhunderts vor Christus erschienen. Die importierten Funde bezeugen die Handelsbeziehungen mit dem Osten besonders mit Syrien und Ägypten. Das erste denkwürdige Heiligtum entstand an diesem Ort um 1200 v. Chr. Nach dem Vorbild der im Freien angelegten des Nahen Ostens. Zu dieser Zeit begann der Zustrom der griechischen Achäer in Palaiophos während einer Epoche der allgemeinen Völkerwanderungen. Nach Pausanias wurde der Tempel der Aphrodite vom arkadischen König Tegeas Agapinoras gebaut, der von einem Sturm an die Küste Zyperns getrieben wurde, als er von Troja zurückkehrte. Ein anderer Mythos schreibt die Gründung des Heiligtums dem wegen seines Reichtums berühmten zypriotischen König Gineras zu, dem Vater von Adonis. Wenn wir unsere Zeitreise fortsetzen, sehen wir, dass die Stadt Palaiophos während des Übergangs in die Eisenzeit einige Besonderheiten aufweist. Während die anderen Städte Zyperns vollständig zerstört und an anderen Orten neu gegründet wurden, was zum Beispiel mit Engomi Salamina passierte, erlebte Paphos eine fortdauernde Besiedlung und konnte seine privilegierte Lage nutzen, indem es über die Küstenebene wachte. Diesbezügliche Hinweise fand man in Gräbern aus der geometrischen Periode bis zum Ende der klassischen Periode, 1050 bis 325 v. Chr. Der erste historisch dokumentierte König von Palaiophos, des größten Stadtzentrums des südwestlichen Zypern, war Eteandros. Sein Name erscheint zusammen mit anderen tributpflichtigen Königen von Zypern in einer Inschrift des Assyrerkönigs Asarhaddon 673 bis 672 v. Chr. Der Name war bei der Dynastie der Kiniraden beliebt, wie man auf Münzen aus dem 5. und 4. Jahrhundert sieht. Ein historisches Ereignis, das die Archäologen wiederbelebt haben, ist die Ionische Revolution 499 bis 494 v. Chr., bei der sich Paphos und die anderen Städte Zyperns gegen die Perser auflehnten. Die Revolution schlug fehl und die Insel wurde von den Persern eingenommen. Auch Herodot erwähnt diesen Angriff kurz, während andere antike Schriftsteller die Könige von Paphos gemäß dem klassischen Stereotyp beschreiben, wie sie in Luxus lebten und überschwängliche Feste veranstalteten. Nikokles, der letzte König, gründete 320 v. Chr. Neu-Paphos als Hafenstadt und neue Hauptstadt. Im Krieg der Nachfolger stand er auf der Seite der Ptolemäer. Nach der Festigung der Herrschaft der Ptolemäer auf der Insel 284 v. Chr. Wurden die Königreiche dennoch aufgelöst und Zypern wurde ein Bestandteil des ptolemäischen Königreichs Ägypten. Nach der Gründung von Neu-Paphos wurde das frühere Paphos Palaiophos genannt. Und aus dem regionalen Zentrum des südwestlichen Zypern wurde ein religiöses Zentrum mit der Eigenschaft einer heiligen Stadt. Das Heiligtum wurde während der römischen Periode neu gebaut und viele private Wohnhäuser entstanden in der Gegend, wie die Entdeckung des Hauses der Leda bezeugt. Auch die große Anzahl von Amphorengriffen mit eingestanzten Verzierungen, die man überall verstreut in der antiken Stadt fand, bezeugt die kontinuierlichen Handelsbeziehungen mit der griechischen Welt. Der Ruhm und die Pracht des Heiligtums von Paphos blieben unverändert über die Jahre hinweg erhalten. Noch im 1. Jahrhundert nach Christus zählt der Geograph Pomponius Melas Palaiophos zusammen mit Salamina und Neu-Paphos zu den drei bedeutendsten Städten Zyperns. Während der römischen Periode konnte man in der Gegend eine auffallende Bauaktivität beobachten. Das Gebiet westlich und unterhalb des heutigen Dorfes Kuklia ist übersät von römischen Ruinen, die noch nicht systematisch erforscht worden sind. Ein Gebäude mit einem Säulengang wurde westlich des Heiligtums teilweise ausgegraben und bei Probeuntersuchungen wurden eine Anzahl von römischen Privathäusern mit erhaltenen Bodenmosaiken entdeckt. Darunter war auch die eindrucksvolle Darstellung von Leda mit dem Schwan, welche im Museum der Denkmalstätte ausgestellt ist. Palaiophos behielt also seine Anziehungskraft und seinen beträchtlichen Reichtum bis zur späten römischen Periode. Dies war zum Großteil dem Heiligtum der paphiotischen Göttin Aphrodite zu verdanken, einer in der römischen Welt allbekannten Kultstätte, die Besucher aus dem gesamten Kaiserreich anzog. Während der Festtage beteiligten sich die Gläubigen an rituellen Prozessionen vom Hafen von Neu-Paphos aus bis zum Tempel in Palaiophos, bekränzt mit Myrtenzweigen und begleitet von Musik. Bis zur Zeit von Septimius Severus waren die römischen Kaiser Sponsoren des Heiligtums. Bevor er Kaiser wurde, besuchte Titus 69 nach Christus auf seinem Weg nach Syrien Palaepophos und war davon sehr beeindruckt. Das Heiligtum der Aphrodite wurde gegen Ende des 1. und Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus renoviert. Die neuen römischen Bauten bildeten zusammen mit den vorhandenen einen Gebäudekomplex aus verschiedenen Perioden, ohne dadurch den ursprünglichen Charakter des Heiligtums zu verändern. Die umfassenden mittelalterlichen Interventionen am Ort erlauben uns nicht zu bestimmen, wann genau das Heiligtum zerstört wurde oder in welchem Ausmaß die starken Erdbeben in Paphos und Kurion zu seinem Niedergang beitrugen. Im 4. Jahrhundert nach Christus wird das Heiligtum von Paphos zum letzten Mal schriftlich erwähnt. Noch in der Mitte dieses Jahrhunderts, 345 bis 350 nach Christus, wurde der Aphrodite-Kult von christlichen Schriftstellern wie Firmicus Modernus kritisiert. Offensichtlich wirkte sich die Verbreitung des Christentums negativ auf die Ausübung des Aphrodite-Kults aus. Der Kult wurde allmählich verdrängt, bis er schließlich von Kaiser Theodosius I. 391 nach Christus verboten wurde, als dieser alle heidnischen Religionen für ungesetzlich erklärte. Der heilige Hieronymus deutet in seiner Schrift Das Leben des heiligen Hilarion an, dass der Tempel der Aphrodite schon gegen Ende des 4. Jahrhunderts nur noch aus Ruinen bestand. Dennoch war die Stadt bis zum 7. Jahrhundert nach Christus weiter bewohnt. Öllampen mit dem Symbol XR oder dem Kreuz bezeugen das Vorhandensein einer christlichen Gemeinde. Was die nachfolgende Periode bis zum 10. Jahrhundert betrifft, so wurden keine Beweise für eine Bewohnung gefunden. Es scheint also, dass Palaepophos sein Ansehen verlor und zu einer bedeutungslosen Gemeinde wurde. Das änderte sich wieder im 12. Jahrhundert, als Palaepophos in Gouvouglia umbenannt wird und sich wieder entwickelt, hauptsächlich dank der Zugerherstellung. Die Burg mit den Anbauten für die Geräte auf dem Gelände des Heiligtums und die Einrichtungen für die Zuckerherstellung am Ort Stavros wurden scheinbar von den Königen der Lusignan im 13. Jahrhundert gebaut. Die Burg diente als örtliches Verwaltungszentrum, aber auch als Hauptquartier des königlichen Aufsehers, der den gewinnbringenden Zuckeranbau und die Zuckerherstellung im Raum Paphos leitete und kontrollierte. Nach 1571 ging das fränkische Gouvouglia in die Hände der Osmanen über und wurde in ein Lager für Getreide und Baumwolle umgewandelt. Reisende erwähnen die ertragreichen Felder in der Gegend sowie auch die Herstellung von Seide. Das Dorf wird als Teil des Verwaltungsbezirks von Paphos beschrieben. Das mittelalterliche Herrenhaus von einst wurde zum Sitz der Gutsverwaltung und gehörte zunächst dem Sultan. Danach wurde es dem Großwesir Mehmed von ganz Zypern überlassen. Später ging es in den Besitz seiner Tochter über und ab 1951 an die Regierung. Es folgte die Restaurierung und seitdem dient es als Museum. Zeichen des Niedergangs wurden seit dem 19. Jahrhundert beobachtet, denn verschiedene Reisende beschrieben Kuklia als ein fast verlassenes Dorf, in welchem nur wenige griechische und türkische Familien zusammenlebten. Die Dorfbewohner hielten die Erinnerung an den alten heidnischen Kult am Leben. Bis noch vor wenigen Jahren ließen die jungen Mütter Kerzen zu Ehren der Panagia Galadariotissa, der Milchspendenden, an einer Säule, die offenbar auf dem Gelände des Heiligtums auffiel.